Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo!
Ich grüße euch.
Wir sind wieder da.
Hallo.
Diesmal mit unserem kleinen Stargast.
Weigert sich aufzustehen.
Sie hat vielleicht auch, was, guckst du mich so böse an? Willst du was zu Titanic sagen? Hast du was zu DiCaprio zu sagen? Schnuffel mal rein. Das war ihr Statement.
No.
Ich finde, wir könnten die Folge jetzt beenden, es reicht schon.
Ja, so ist auch wirklich die Story des Films.
Ich muss sagen, ich habe ja versucht, ein bisschen über den Film noch zu recherchieren, also auch trotzdem noch die paar geschichtliche Hintergründe. Und also falls irgendjemand nicht bemerkt hat, wir reden heute über Titanic.
Ja.
Und ich ankam. Ich habe den Film zweimal gesehen in meinem Leben. Ich finde den gar nicht so schlimm.
Ja.
Muss ich sagen. Also ich bin halt nicht so der Romantik-Filmgucker. Es ist einfach nicht wirklich mein Genre so. Es gibt ein paar Dinge, die man vielleicht hätte anders machen können, aber ich muss ehrlich gestehen, das ist jetzt kein Film, wo ich sage, da verstehe ich den Hype jetzt nicht. 11 von 14 Oscars, bei mir hätten die das nicht gekriegt. Das kann ich nicht sagen, muss ich ehrlich zugeben.
Mhm.
Es ist einfach nicht ganz mein Film. Einfach auch schon deswegen, weil er zu lang ist.
Viel
ich muss
zu lang.
Alle 5 Minuten wegen zu viel Romantik ein bisschen.
Okay,
es ist
so
zu,
krass.
Es ist mir zu viel.
So
es ist
schon.
Nicht mein Ding. Es ist
krass.
Alles.
Ich war nie Fan von dieser Romanze.
Ja.
Ich war froh Ende der 90er, als diese Kussszenen und dieses Geknutsche endlich out wurde in der Kinoszene, weil ich mir einfach denke, warum soll ich mir jetzt 6 Minuten einen Zusammenschnitt davon angucken, wie ihr bumst? Warum?
Auf einem Schiff auch noch.
Ja, in jedem Film, in allem. Überall dieses Geküsse, Geknutsche, das ist, man hat immer nur gezeigt, dass sich zwei lieben, aber nicht, warum sie sich lieben.
Ja.
Und deswegen war mir dieser Pärchenakt war mir immer egal, wer verreckt, wer wen vermisst, weil ich habe keine Ahnung, warum die einander lieben. Die haben sich begegnet, haben sich verliebt, was dann letzten Endes verlieben, wie verlaufen,
ja.
To fall in love, stolperst hinein. Mhm. Das ist ja keine echte Liebe, das ist ja kompensierte Einsamkeit und Liebe erarbeitest du dir. Das ist wie eine Pflanze, die du regelmäßig gießt. Genau. Und
Absolut.
Das Titanic war einfach nur eine Verliebtheit.
Ja, muss ich absolut bestätigen, aber ich glaube, der Film hat auch nichts anderes behauptet. Ich habe mich da auch geschichtlich mal mir das nochmal angeguckt und der Film ist zumindest, was die Daten betrifft, recht genau gewesen, dass alles so ablief und sowas. Ich glaube nicht, dass James Cameron sich da irgendwie von einer wahren Story vielleicht inspiriert gefühlt hat, aber ne, es entspricht nicht der Wahrheit. Die Titanic hat abgelegt am 11. April 1912 und ist untergegangen in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912.
Das waren nur 3 Tage.
Ja, so. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo Rose und Jack sich irgendwie verliebt haben und dann auch, ne, die waren in dieser Kutsche da drin, wo die Scheiben
Was war das für eine Sexstellung, dass sie mit der Hand so auf die Scheibe geknallt ist?
Vielleicht hat sie frische Luft gebraucht, ich weiß es nicht.
Was war das? Wie lagen die da?
Das ist eine gute Frage, ne?
Ja, wirklich.
Kann auch einfach sein, dass es innen drin, also in der Kutsche, sehr witzig aussah. Nicht bei ihr innen drin. In der Kutsche. In der Kutsche sehr witzig aussah, weil sie wahrscheinlich auf ihm war.
Ja.
Und irgendwie so ein bisschen nach vorne gekippt ist und dann so gegen die Scheibe geflogen. Also, dass das nicht was Romantisches war, sondern es war eigentlich.
Oh, Blair, so quasi.
Bevor sie mit der Stirn dran knallt, war, oh shit.
Das wäre viel geiler gewesen. Wir sind mit dem Kopf dagegen. Übergut.
aber worauf ich hinaus wollte, ist, deren ganze Romanze Ging irgendwie gefühlt, also die haben sich auch erstmal zum ersten Mal gesehen, dann diese ganze Nacht, wo sie mit den anderen Iren dort getanzt haben.
Die dritte Klasse.
In der dritten Klasse, genau, wo sie mit ihm da, ne, bekannte Szene, er steht hinter ihr da oben am Deck des Schiffes und breiten diese Arme aus, bla bla. Wir kennen das ja alle so. Das, also ihre Beziehung, wenn man die überhaupt so nennen kann, ging gefühlt anderthalb Tage.
Ja.
Und da denke ich mir, und daraus macht man gleich einen dreieinhalbstündigen Film? Der Fokus liegt halt auf einem Paar, das sich dort begegnet ist. Und ich kann verstehen, dass die zwei, das war halt ein Clash von zwei Welten. Ne? Sie ist in dieser Oberschicht aufgewachsen, die reichen Amerikaner, sehr kultiviert, die alle perfekte Manieren haben. Aber sie war so ein bisschen anders in ihrer Familie und hat immer rebelliert. Sie wollte nicht diese Korsetts tragen und alles. Und er war so ein bisschen ihr Befreiungsschlag, der Streuner.
Ja, nicht und so. Nur, die sollte ja heiraten.
Auch
und
noch,
zwar,
genau.
Sie hat ja ihren Vater verloren und er hat über viele Schulden hinterlassen. Ja. Und dann hat die Mutter gesagt, ey, ich würde gern reich bleiben.
Mach mal was dafür.
Mach mal mit dem da was, komm. Wird gut, versprochen.
Ja.
Und deswegen war die unter anderem doppelt so aggro. Ja. Die wollte sich ja auch umbringen.
Ja.
Und das finde ich auch witzig. Sie will sich umbringen und Leo DiCaprio hält sie davon ab, um am nächsten Tag mit ihr da oben stehen, Arme ausbreiten und sagt, vertrau mir, wir gehen da hoch, wird gut.
Das habe ich gar nicht bedacht. Ne?
Also ich an ihrer Stelle gesagt,
wir gucken uns jetzt mal an, wie du hättest sterben können.
Ja, Mann, ich dachte, ey, du weißt schon, ich wollte mich gestern umbringen, jetzt soll ich wieder da hochgehen.
Dann aber wiederum ist ja interessant, dass sie letzten Endes, ne, also obwohl sie sich umbringen wollte und trotz dieser kurzen Romanze, die haben sich, es kann ja passieren, die haben sich wahnsinnig ineinander verliebt.
Ich glaub,
trotz aller Umstände, er ist in Armverhältnissen aufgewachsen, sie in reichen, komplett verschiedene Welten. Es ist fraglich, ob das mit den beiden funktioniert hätte. Die hat schon keinen Bock mehr auf Titanic.
Jetzt,
komm runter.
spring.
Alle los. Das ist, können wir nachher nochmal drauf eingehen, ob das mit denen funktioniert
hätte.
Ich glaube,
die wollte sich nicht umbringen. Die wollte nur erstmal gucken, was wäre, wenn.
Weiß ich ja nicht, aber sie kam ja zumindest mal an dem Punkt, wo sie keinen Bock mehr hatte. Das ist ja auch okay.
Ja.
Und irgendwie hat er sie ja gerettet und zumindest auch an den Punkt gebracht, dass sie nur zwei Tage später, ne, also das ganze Ding ging ja nur drei Tage, wir waren drei Tage auf See oder zweieinhalb so gefühlt.
Ja.
Dass sie sich entschieden hat, also meine Liebe zu dir ist jetzt nicht so groß, dass ich mit dir in dem eiskalten Meer umgehe. Ich bleibe auf der Tür liegen.
Mhm.
Also so krass hat sie, dass sie trotzdem irgendwie wieder zu sich selber gefunden hat. Man kann da ja alles Mögliche reininterpretieren, das fällt mir gerade nur so ein.
Es gibt so eine richtig krasse Metapher dafür.
Ja.
Und zwar
Für was?
Für diese Story zwischen den beiden.
Ja, okay.
Sie ist ja aus der ersten Klasse.
Ja.
Sie ist ja mega reich und der ganze Shit. Und er ist aus der dritten.
Ja.
Die zweite Klasse sehen wir in dem Film
gar nicht. Nein.
Das ist vielleicht das Personal oder sowas.
Nein, es gab eine normale zweite Klasse. Auf der echten Titanic gab es die.
Glaub ich dir. Aber die haben
wir
halt...
Ich weiß, die haben den Film nicht
genau,
gezeigt.
Genau, also da gab es nur den Keller und ganz oben. Und jetzt wird's interessant.
Okay, ich pass auf.
Okay, pass auf. Sie geht ja von da oben runter in den Keller und dann bumsen sie.
Ja, in der Kutsche.
Die erste Klasse vermischt sich mit der dritten.
Ja.
Und sobald sie gebumst haben, keine paar Minuten später, knallt das Schiff gegen den Eisberg. Das heißt, wenn die Klassen sich vermischen, entsteht Chaos.
Okay.
Es entsteht Chaos. Und jetzt...
Interessant. Also es ist schon sehr um die Ecke gedacht, aber
ja,
ich verstehe
es ist sehr
den
metaphorisch,
Ansatz,
extrem metaphorisch. Jeder andere würde sagen, oh, du interpretierst da wieder so viel rein. Also.
Was? Was würde jeder sagen?
Du interpretierst da wieder so viel rein. Ja, gibt's doch irgendwie.
Das sind diese Ulrichs.
Ja,
und die Ulrike ist auch... Der hat den Film nicht verstanden.
Dörte aus Obertürkheim schreibt dann. Genau.
Okay.
Genau. Und sie liegt ja auf der Tür. Er ist im eiskalten Wasser. Ich weiß nicht, sie stößt ihn jetzt nicht weg, aber sie lässt ihn auch nicht an die Tür.
Wir gehen gleich nochmal auf die Tür ein. Aber
und in dem Moment, wo sie sich von seinem... Er stirbt, sie stößt sich weg.
Genau.
Die erste und die dritte Klasse ist wieder getrennt und es entsteht wieder Ordnung.
Interessant, ja, okay.
Also es ist sehr weit hergeholt.
Ja, ja, schon, aber es regt zum Denken an,
finde
ich eine interessante Theorie.
Es gibt noch andere Metaphern. Normalerweise, man sagt in der Psychologie, wenn jemand einen Film dreht, kannst du anhand der Konstellation sehen, wie jemand tickt. Also wenn der Film zum Beispiel in einem Hochhaus spielt, die obersten Etagen sind der Verstand, dann das Ich und dann das Unterbewusstsein im Keller, vor allem Horrorfilme und sowas.
Das stimmt,
die tiefsten Dämonen.
Oder auch in den tiefen Wäldern, dass man immer tiefer in etwas.
Genau, und Titanic ähnlich, die ist im Keller, als sie mit ihm Sex hat. Das ist das Unterbewusstsein, die Triebe, du lässt dich gehen, du hängst dich nicht fest an deinem Verstand. Und als er sie malt, ist er bei ihr oben in diesem reichen Zimmer. Das ist die Kreativität, die aus dem Verstand und aus dem Ich kommt. Was ich mich auch gefragt habe, wo ich denke, ey, ihr seid da oben in dem Zimmer, in dem reichen Zimmer, da kann doch jeden Moment jemand reinkommen und der malt sie jetzt 5 Stunden lang nackt ab. Alter, das ist ja wirklich Leben am Limit.
Ja, schon. Und wie gesagt, also es ist was bei mir so ein bisschen. Du kannst ja einen Film machen, worüber du willst. Also ich will jetzt hier James Cameron, unsere Meinung juckt ihn einen Dreck. Das ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Yeah. Wir tauschen uns ja nur darüber aus. Aber ich, also einerseits finde ich es raffiniert, dass er, worauf er diese tragische Geschichte fokussiert hat. Eigentlich die Tragödie, ist eine der größten Tragödien auf See der Menschheit.
Yeah.
Es waren, glaube ich,
1500 Tote.
1500 Tote und 2200 etwa waren auf dem Schiff. Also über die Hälfte hat das nicht überlebt. Eine Wahnsinnstragödie gewesen. Vor allem, wie gesagt, es waren nur 3 Tage, waren die ungefähr auf See. Am 11. abgelegt, in der Nacht vom 14. auf den 15. war es, glaube ich, ist schon diese Kollision mit dem Eisberg passiert. Und auch einfach zu wissen, da sind ja viele auch in dieser dritten Klasse mit Jack oder mit Leo DiCaprio, sind ja sehr, sehr viele Leute, auch er selber, dabei gewesen, die ein besseres Leben in dem Fernamerika gesucht haben und sind alle auf diese tragische Art und Weise umgekommen. Da ist es schon raffiniert, dass James Cameron gesagt hat, wir zeigen jetzt eine Geschichte, wir legen auf eine Geschichte die Lupe drauf und zeigen die jetzt und hat auch noch zudem noch 2 Menschen ausgesucht, die aus so verschiedenen Welten kommen, dass da mit der Liebe noch viele andere Konflikte mit dazukommen, was ich sehr raffiniert finde. Andererseits habe mir auch viele Kritiken durchgelesen, ältere, auch neuere. Der Film wird ja immer noch sehr viel angeguckt, kommt alle paar Jahre wieder im Kino und sowas. Also ist immer noch sehr, sehr erfolgreich und findet immer noch eine große Fanbase. Also Leute lieben den Film immer, vor allem so Romantik-Liebhaber sagen, das ist die größte Romanze ever. So.
Ich finde die Story ein bisschen faul.
Darf ich meinen Gedanken noch kurz zu Ende bringen?
Okay.
Deswegen finde ich das raffiniert zu sagen, er legt die Lupe auf eine Story, zu der Leute vielleicht einen einfacheren Zugang finden, als einfach nur einen Katastrophenfilm draus zu machen. Er hat einen Liebesfilm daraus gemacht. Und deswegen haben das Leute viel mehr angeguckt, weil, was ich nicht wusste, sondern erst so im Zuge meiner Recherchen herausgefunden habe, nämlich habe recherchiert, es wurde vorher schon ein paar Mal verfilmt. Es gab auch so Miniserien oder sowas, die man daraus gemacht hat. Es wurde so sehr der Fokus entweder auf die Katastrophe selber gelegt oder es wurden ganz viele kleine Geschichten genauer angeschaut mit einer Familie, die dort war. Erste, zweite, dritte Klasse, egal wo. Und die Leute haben nicht so einen Zugang dazu gefunden, weil es zu viel war. Man konnte auch die ganzen Beziehungen und Dinge, die dort passiert sind, gar nicht in der Tiefe erfahren und so ausschlachten wie jetzt bei Titanic selber. Man hat halt aus dieser 3-tägigen Romanze so ein Riesending gemacht, wo du denkst, Alter, die haben echt schnell gevögelt, weißt du, im Nachhinein. Aber die hat's braucht und der auch, Mensch, da war das Sack schon ein bisschen dick. Hat's ein bisschen gejuckt in der Hose.
Das Schnäbberle, das wollt Fresse.
Genau. Ein bisschen Druck abbauen.
Nein, und schon ist das Schiff sofort gesunken wegen der Imbalance.
Ja, genau, es war einfach.
Der Sack war so schwer, das Schiff konnte sich nicht mehr regulieren, weißt du?
Oh Gott, ja. Auf jeden Fall, ich habe viele Kritiken gelesen, wo Leute geschrieben haben, ja, es war mir jetzt zu viel aufgeblasene Romantik und es war doch eigentlich so eine tragische Geschichte. Warum muss man das nur auf 2 Menschen beschränken? Da waren ja noch so viele andere. Wo ich sage, ja, so ganz außen vor hat es James Cameron ja auch nicht gelassen, als das Schiff ja dann schon am Sinken ist. Das ging übrigens 2 Stunden 40. Der gesamte Sinkprozess
in Wirklichkeit
des Schiffes.
Okay.
Von der Kollision an bis zum kompletten Untergang waren das über 2,5 Stunden.
Fast so lang wie der ganze Film.
Kürzer.
Ja,
also der Film war länger als der
Das
Sinkprozess genau, des Schiffes, ja. Der eigentliche Titanic. Aber da hat man ja auch, man hat ja noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, gab diese kurze Szene, man hat so im Schnelldurchlauf ein paar Leute gesehen, wie die jetzt mit dieser Tragödie umgehen. Klar, es bricht Massenpanik aus, aber zum Beispiel war da ein älteres Pärchen, das im Bett lag, die haben sich so die Hände gehalten, so eine Art Abschied, krieg richtig Gänsehaut, das fand ich irgendwie schön. Also man hat schon die anderen Geschichten nicht vergessen.
Kurz, ja.
Aber ich fand es trotzdem raffiniert, dass James Cameron gesagt hat, nee, diese Tragödie hat sonst bisher keinen Zugang zu den Leuten gefunden auf einer künstlerischen Ebene. Das Ding war ja riesig. Das ist, wie gesagt, 1912 passiert. Eine der größten Tragödien auf See. Das vergisst man so nicht. Aber er wollte die Story einfach besser zugänglich machen. Er hat das geschafft. Es ist einer der teuersten bis dato. Ich glaube, mittlerweile gibt es teurere Filme. Damals war es der teuerste Film aller Zeiten. Der hat 200 Millionen gekostet. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Moment, bevor ich was Falsches sag. Genau, er hat 200 Millionen gekostet und 2,2 Milliarden eingespielt. Boah. Alter! Und das Krasse war, was viele auch anfangs gesagt hatten, Titanic wurde ja schon oft irgendwie versucht zu verfilmen und das hat nicht geklappt, dass das jetzt ein James Cameron, der hatte ja schon ein paar größere Filme gemacht, man kannte ihn in Hollywood.
Terminator, Abyss.
Genau, sowas. Ja. Also, und die haben aber trotzdem gesagt, ob so ein Terminator-Macher jetzt Titanic machen kann, vielleicht Katastrophenfilm.
Avatar ist eigentlich die gleiche Geschichte.
Eigentlich schon.
Ja.
Nur in Blau.
Nur in Blau, ja. Die Unterklasse, die Wilden mit dem Soldaten.
Genau, so. Ja. Aber trotzdem hat er es geschafft mit dem Film. Und es war ein Riesenerfolg und ist es halt auch immer noch. Aber er hat auch ein extremes Risiko eingegangen. Ich vergesse, in Deutsch zu sprechen. Er ist ein unglaubliches Risiko eingegangen, weil A, der Film so teuer war und B, weil die ganzen Schauspieler noch relative No-Names waren. Kate Winslet und DiCaprio sind eher durch den Film bekannt geworden.
Ja.
Und die haben den Film getragen. Die waren super jung beide. Ich glaube, die waren in ihren Anfang 20 beide.
Kommt hin.
Wenn überhaupt, 2021. Die haben den kompletten Film getragen mit dieser Story und die haben es grandios gemacht. Man kann sich jetzt drüber streiten, dass vieles zu kitschig war und es waren halt die 90er und dies, das, aber Hut ab an die zwei. Die haben wirklich einen Meilenstein gelegt mit diesem Film, für ihre eigenen Karrieren auch. Muss man leider dazu sagen. Also so ganz kacke ist der Film nicht. Es ist Geschmackssache. Wie gesagt, mir war das auch ein bisschen zu... Paint me like one of your French girls. Ja, oh Gott, es ist so, ist zu viel
allein,
ein bisschen.
Allein, aber die reden sich so oft beim Namen an, so oft.
Das ist mir auch aufgefallen.
Und da gibt's einen, der das gezählt hat. 156 Mal Jack Rose, Jack Rose, Jack Rose. Du musstest, ich habe das damals noch geguckt mit einer russischen Übersetzung. Das war diese Oldschool, wo der Film auf Englisch läuft.
Jack Rose.
Ja, die ganze Zeit. Da redet ja ein Russe immer mitten in den Film rein und übersetzt den Film und dann Jack, come on, come on, come on. Dabei, Jack, dabei, dabei, Jack. Nur dabei, nur dabei, Schütte, nur die Jack.
Nur dabei.
Und so die ganze Zeit hin und her auch draußen auf dem Meer, wo die da schwimmen. Rose, Jack, Rose, Jack, Rose, Jack. Der hatte gar keinen Bock mehr auf den
halt
Job.
Die Fresse.
Ja, ohne, endlich. Der konnte nicht mehr. Du hast noch im Hintergrund schon gehört, wie er die Kettensäge anwirft. Piderasse.
Weißt du, was ich auch krass fand? Ich habe zum Beispiel irgendwie erst letztes Jahr dank Social Media gelernt, weil ich nie so die Hintergründe von den Filmdrehs irgendwie mitbekommen habe. Man hat ja früher nicht so oft Making-ofs gesehen. Heute ist das ja auf YouTube und so da. Da kann man auch noch viel über den Filmprozess erzählen, als Regisseur, Schauspieler, wie auch immer. Da waren ja super viel, gerade bei den Szenen, wo das Schiff schon am Untergehen war und das Wasser überall reinschießt und sowas. Die haben das alles mit kleinen Modellen gedreht. Die haben quasi die Gänge, haben die in so einem Modellhaus nachgebaut. Und dann siehst du, und es sieht so witzig aus, weil du siehst da dieses Wasser so reinschießen in den Gang und in die ganzen Flure und Zimmer rein und so. Und auf einmal kommt so eine Hand von oben und nimmt da so einen kleinen Stuhl raus. Und krass, was für ein Größenverhältnis. Also es war wirklich, die haben super viele Szenen, wie ich auch über Star Wars jetzt erfahren habe, was ähnlich war. Es waren einfach kleine Modelle und die haben das im Kleinen gedreht.
Mhm.
Genauso bei Star Wars, die alten, die ersten, die gedreht wurden, hat man auch viele, wo man in solchen Arenen war, wo tausende von Stormtroopern, das waren Figürchen.
Ja.
Die haben das, weil du das Budget früher nicht hattest, konntest das nicht mit CGI machen.
Das war nicht machbar. Auch
also schon beeindruckend, wie die... Wie
hast du
die
CGI in den 70ern mal gesehen? Das ruckelt ja, so also hart. Ersten, Terminator der ersten 1.
Terminator.
Ja, übel.
Also deswegen die Art, wie der Film gemacht ist, die Bilder, auch die Musik. Selbst Céline Dion ist riesig durch den Film, also noch größer geworden durch den Film.
Ich fand die Story so platt.
Ja.
Da gab es ja noch einen Metaplot, dass das irgendwelche Taucher sind, die Ausgrabungen durchführen.
Das war ja genau, das springt ja immer von der von dem Jahr 97,
genau.
Wo Rose auch alt ist. Und
genau, das ist irgend so ein Expeditionsteam, die sind auf Tauchkurs.
Bisschen Assassin's Creed-mäßig.
Ja, so richtig, genau. Und dann sind die da unten und dann finden die da so ein Safe. Und dann kontaktieren sie die Rose. Ey, wir haben gehört, du warst dort. Mhm. Und das war alles unnötig. Das hätten sie auch gleich mit dem Schiff zeigen können, 1912 fertig. Ja. Das war unnötig. Das war einfach James Camerons Taucherhobby, dass er da irgendwie versucht hat zu kompensieren.
So wie Tarantinos Fußfetisch.
Ja, genau. Okay. Und dann holen sie diese Frau und was macht sie? Sie erzählt ihr 3 Stunden lang, wie sie entjungfert wurde. Und du weißt dann, und am Ende...
aber ich glaube auch trotzdem, dass James Cameron damit diesen Aufhänger für den Film machen wollte. Es gibt nicht mehr viele Überlebende. Auch die, die Titanic überlebt haben, den Untergang, leben heute nicht mehr, weil es so lange her ist.
Unnötige 40 Minuten oder 30, wie viel das
darüber ist. Kann man sich streiten. Ich finde auch, dass man den Film ein bisschen hätte kürzen können. Der geht über 3 Stunden.
Ja, und am Ende die Leute, die sie interviewen, die sind nicht schlauer. Die wissen nicht, wo dieses Amulett ist. Dann geht sie raus und wirft das Amulett ins Wasser, wo ich denke, Alter, du Hure.
Warum?
All das Ding ist über viel wert. Spende das doch nach Afrika. Oder vielleicht wollen deine Kinder was von dem Geld.
Ich glaube ja nicht, dass sie das reingeworfen hat, um es wegzuwerfen, sondern ich glaube, dass sie das Jack wie zurückgeben wollte, dass das für sie symbolisch war. Sie hat das so lange bei sich getragen und jetzt gibt sie das wieder an ihn zurück, weil das... sie das mit ihm verbindet, was aber auch wieder super kitschig ist.
Ja, übel und voll narzisstisch, Mann. Weißt du, wenn neben mir ein Kumpel steht und der wirft einen Koffer mit 3 Millionen in den Kamin, ich sag erstmal...
Aber ein Koffer mit 3 Millionen ist was anderes.
Nein, dann sagt er, ja, ich wollte das zurückgeben an meine Uroma, die mir das vererbt hat. Jetzt sind wir eins. Du Wichser, Alter, ich habe 3 Jobs, ich fuck mich hier voll ab.
Gib mir doch was.
Hättest mir wenigstens 3 Scheine rausnehmen können, du Bastard.
Ja, ich glaube, dass das in dem Film eher symbolisch gemeint
ist. Wieso hat sie dann das Bild nicht ins Wasser geworfen, wenn sie schon was zurückgibt?
Weil sie daran erinnert, wie scharf sie früher war. Guckt sie sich regelmäßig an, die hatten keinen Fotoapparat. Schau echt gut aus,
läuft,
ja, warum nicht?
Kein Wunder.
Ja, kann man sich drüber... Aber was ich auch zugeben muss, ist, man hätte den Film definitiv kürzer machen können. Ich fand ihn auch viel zu lang.
Ja.
Und... ja, witzigerweise mir ist das mit den Namen auch aufgefallen. Und ich habe das auch sehr oft gelesen. Das ist ja, Alter, wie oft wollen die den Namen noch nennen? Vor allem, wenn das hätte das eine symbolische Bedeutung. Zum Beispiel, ich weiß, ich rede viel zu viel über Call Me By Your Name. Aber der Film heißt schon Call Me By Your Name. Und selbst die sagen ihre Namen nicht so oft, wie Rose und Jack gesagt haben.
Ja.
Und da hatte das aber noch eine andere Bedeutung, weil die auch... Es gibt ja auch den Roman dazu, beziehungsweise der Film basiert auf dem Roman Call Me By Your Name. Geht es ja auch darum, dass die sich ineinander wiedererkennen. Ne? Also, ne? Und der eine nennt den anderen bei seinem eigenen Namen. So, da hat das ja noch einen Sinn. Aber warum? Also ich würde gerne wirklich James Cameron fragen, was haben sie sich dabei gedacht? War das für eine künstlerische Entscheidung? Oder es kann natürlich sein, der Film war noch länger. Der war ohne den Cut wahrscheinlich 5 Stunden lang. Und wenn du den dann anguckst, wärst dir wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen. Durch den Schnitt kann er vor 5 Milliarden mal Jack, 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 Rose, Rose dabei.
Ja, da waren auch ein paar witzige Szenen. Sie geht ja zurück, als sie da in diesem Rettungsboot ist, um ihren Jack zu retten.
Ja.
Und da ist sie in Handschellen.
Ja.
Und dann nimmt sie eine Axt, um die Handschellen zu zerschlagen. Und bevor sie zuschlägt, macht sie die Augen zu, weil sie nicht hinsehen kann.
Ich hätte sie umgebracht dafür. Ja, es gibt so ein, zwei Filmfehler da drin.
Wenn dein Kumpel kommt mit geschlossenen Augen draufhaut, das ist...
Ich meine auch, aber das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das irgendwo gesehen habe. Es gab ja auf diese... Oder es gibt sehr, sehr aufmerksame Menschen, die sehr schnell solche Filmfehler entdecken.
Ja.
Ich glaube, irgendwo bei... War das bei Troja oder so? Fliegt ein Flieger irgendwo drüber.
Ja,
und ich meine, dass auch bei Titanic irgendwas war... in dem Moment, wo er da an Handschellen sitzt und kurz vorm Ersaufen ist, gab es eine Stelle, wo man, ich meine, es bin mir nicht sicher, wo man sieht, dass die Handschellen gar nicht mehr irgendwie am Rohr befestigt sind.
Okay.
Also die sind irgendwie lose, wo du denkst, what happened here?
Echt, ja?
Es gab irgendwo, ich meine, dass da eine Szene war, wo es einen Filmfehler gab. Nee, und das war mit irgendeinem, da wo sie die Axt holt. Yeah. Glaube ich, war da, irgendwas war da. Müsst mal nachgucken. Also irgendwie, ich meine, okay, dass es auch viele YouTube-Videos mit den Filmfehlern da gibt.
Ich finde es auch witzig, wie die Klassen dargestellt werden. Die erste Klasse sitzt da in so einem schnöseligen Raum,
mhm,
und raucht Zigarre und langweilen sich zu Tode. Und die dritte Klasse, die tanzen und singen und alles, denkt, nein, Mann, Armut, mhm, macht nicht so viel Spaß. Wir waren mal auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Du erinnerst dich, wurde mal gebucht als Comedian, komm vorbei.
Ja, und es war schrecklich. Wir haben den Altersdurchschnitt sowas von drunter gezogen.
Es war alles voll mit reichen Rentnern, so alles.
Sehr snobbig auch.
Übel snobbig.
Sehr, sehr snobbig.
Die kippen das Essen ins Meer, was übrig bleibt. Das wissen wir aus erster Hand, das hat man uns sogar gesagt.
Wir haben es tatsächlich mit dem Servicepersonal besser verstanden als mit den Gästen.
Und das Krasse war ja, wenn du dort als Comedian gebucht wirst, du wirst angemeldet als Crewmitglied.
Ja, das heißt, du hast Gast. Zugänge zu all den Crewräumen.
Das heißt, es gab ja diesen Waschraum, wo die ganzen Passagiere ihre Wäsche abgeben.
Genau, und im Keller, das ist im Keller.
Gleich. Das wird gewaschen, gebügelt und so weiter. Und ich hatte keinen Bock drauf.
Ja.
Ich wollte den Waschraum von der Crew nutzen.
Mhm.
Und dann bin ich dahin. Und da waren keine Partys und alles in dem Maschinenraum. Da war kein hübscher Raum, wo sie tanzen und singen. Und das Krasse war, oben an Deck waren die alle freundlich und lieb und nett, müssen die sein. Aber es wirkte nicht aufgesetzt, die haben es gut gemacht, auf gute Schauspieler.
Die, das ist deren Job.
Und an dem Maschinenraum, die dachten, ich wäre einer von denen, die grüßen nur flüchtig, die nicken nur. Die haben solche Augenringe, die sind wie Zombies, die sind todmüde, die haben gerade erst ihre Schicht beendet, irgendwann um 21 Uhr. Und ich frage den, ey, wie funktioniert die Maschine, welcher Knopf und so, der redet nicht mal mit dir. Der nimmt deine Wäsche, wirft sie rein, macht zu und geht einfach so. Und dann sehe ich Titanic und so, weißt du, so die dritte Klasse, nicht mal die zweite.
Ja gut, aber man muss dazu sagen, die haben da ja nicht gearbeitet auf der Titanic. Die waren ja nicht zum Arbeiten
Jack
auf dem
nicht,
Schiff.
Aber da gab es ja
viele andere schon.
Genau.
Ja, und das ist es halt. Das, wenn ich sagen kann, dass mich an dem Film was gestört hat oder was für mich schwierig war, war diese sehr überspitzte Darstellung von den Reichen und von den Armen. So diese, es waren ja hauptsächlich Iren, die da in der dritten Klasse waren, die Armen, die ein besseres Leben in Amerika suchen. Die wurden immer so, vor allem auch über Jack, über DiCaprios Rolle, das wurde so überromantisiert, dass die zwar nichts haben, aber die haben einander. Und es ist viel, und es ist, ja, ich kann die Message irgendwie verstehen. Man wollte, dass das Reichsein da nicht so krass glorifiziert wird und dass es nicht um materielle Güter geht, um glücklich zu sein, dass es nicht nur das ist, aber einfach auch zu sehen, die verlassen ja auch ihre Heimat, um im entfernten Amerika ein besseres Leben zu finden. Die leben schon auf diesem oder sind auf diesem Schiff eine Weile unter, wissen, dass sie da eine Weile unterwegs sein werden mit superreichen Leuten, die dann ein komplett anderes Leben führen auf ein und demselben Schiff. Das ist schon, es wurde halt komplett außen vor gelassen und gleichzeitig waren alle Reichen dort, waren hart versnobbt, super steif, waren super intrigant, die konnten sich zwar benehmen und was weiß ich, aber waren alle unglücklich. Wie gesagt, es ist mir zu pauschalisiert.
Mhm.
Da ist auch dann wieder die Frage, okay, dann hätte man vielleicht noch mehrere Geschichten beleuchten sollen, außer die von Jack und Rose. Aber das war nämlich auch was ich nachgelesen hatte, was sehr viele Kritiker unmittelbar, nachdem der Film erschien, ich glaube 97 war das, auch kritisiert haben, dass das zu überspitzt war,
vielleicht
wie Reiche und Arme dargestellt wurden.
Vielleicht hat Cameron Schuldgefühle, dass er so reich ist und dabei glücklich und dachte, nee, ich muss denen zeigen,
know,
wie beschissen es
know.
Mir geht.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das fand ich auch so ein bisschen, weiß nicht, fand ich schade.
Ich habe eine Frage.
Schieß los.
Wenn das Schiff, also es ist eine Sache, das Schiff war am Sinken, die zwei haben sich da durchgekämpft, hätten sie überlebt, kann man spekulieren, wie es weitergeht, weil Leid schweißt Leute zusammen.
Ja.
Extrem.
Klar, die haben ein furchtbar tragisches Schicksal erlebt.
Absolut.
Und sind eine der wenigen Überlebenden.
Deswegen siehst du auch oft in der Mittelschicht, in der Oberschicht, wie Kinder sich abgrenzen von den Eltern, ihr eigenes Ding machen, weil wir haben hier elternunabhängiges BAföG, Jugendamt und so, während in armen Familien, die sind zusammengeschweißt.
Ja,
die sind,
verstehe. Mhm.
Aber angenommen, das Schiff würde nicht sinken.
Okay.
Wer, und die zwei verlieben sich wie üblich, sind nach, sagen wir mal, was weiß ich, 3 bis 6 Tagen da, wo sie sein sollten. Wären die zusammen geblieben?
Es kommt ein bisschen drauf an. Die Frage ist, wie hätten sie danach gelebt? Ich kann mir vorstellen, dass es für sie, so wie sie drauf war, schon so ein kleiner rebellischer, es war ja für sie auch ein rebellischer Akt, mit ihm zusammen zu sein. Ne? Sie wollte nicht heiraten, yeah. Sie wollte aus dieser, in dem Falle sehr überspitzten, sehr snobbischen Gesellschaft raus. Sie wollte ihrer Mutter diesen Gefallen nicht tun und also so. Sie wollte wirklich frei leben.
Also hat sie sich in ihn verliebt?
Das ist nämlich die Frage.
Um die Familie zu bestrafen.
Genau. Hat sie sich verliebt, weil er eine Freiheit darstellt, die sie sich ersehnt hat und die sie dringend haben wollte? Oder hat sie sich in ihn als Menschen verliebt? Weil er hat ihr diese Freiheit gezeigt. Und nach 2,5, 3 Tagen könnte ich persönlich noch nicht sagen, das ist jetzt der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringe. Ich kann sagen, ob ich mich verliebt habe oder so, das vielleicht.
Ja.
Oder ob man sich angezogen fühlt, auch körperlich von jemandem, absolut. Aber ich könnte niemals irgendwie vorausschauen und sagen, ja, das mit uns funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, dass es sehr viel Arbeit gewesen wäre. Und ich glaube, dass sie auch irgendwann an den Punkt gekommen wäre, wo sie vielleicht mit vielen Dingen, die er in dieser unteren Schicht kennt, diesen Struggle auch nach Arbeit zu suchen, kein Geld zu haben, auch von der Gesellschaft anders behandelt zu werden. Frage ist, ob sie damit gestruggelt hätte. Und andersrum, was ist denn, wenn zum Beispiel, wir gehen mal davon aus, ihre Mutter hätte ihr verziehen, gesagt, gut, ich akzeptiere, dann heiratest du halt den Jack, Hauptsache meine Tochter ist glücklich. Und die wären trotzdem so ein bisschen in dieser oberen Schicht geblieben damit. Vielleicht hat auch die Mutter noch einen reichen Mann kennengelernt und sie wären dann reich geblieben. Und es wäre nicht Rose, die in diese untere Schicht mit Jack gegangen wäre, sondern Jack wäre zu ihr in die Oberschicht gekommen. Ich glaube, er wäre hart durchgedreht.
Okay.
Ich glaube, er hätte viel mehr Probleme damit gehabt als sie.
Also die Sache mit Verliebtheit ist ja, das hat mir mein Kumpel gut erklärt, die alten Rollenspiele, waren, also die Computergames, waren früher so gemacht, dass du anfängst auf einem sehr hohen Level und alle Fähigkeiten hast. Und dann passiert irgendwas, eine Atombombe explodiert oder dir wird was in den Kopf geworfen und so.
Und du verlierst alles.
Du verlierst alle Fähigkeiten, wachst nach der OP auf, Amnesie und dann musst du dir die Skills neu erarbeiten. Und er hat damals gesagt, dieser Anfang des Rollenspiels, das ist die Verliebtheit. Du siehst, was alles erreichbar ist.
Okay.
Und dann kommt der Blackout und dann musst du dahin arbeiten. Und das ist höllisch. Und meine Meinung, ich glaube nicht, dass die zusammen geblieben wären, weil der Mann, Jack, ist sehr spontan.
Ja.
Der hat die Tickets beim Kartenspiel gewonnen und das 10 Minuten, bevor das Schiff losfährt. Das heißt, er ist so spontan, dass er keine Hemmungen hat, kurz mal auf so ein Multimillionenschiff an den Arsch der Welt zu fahren, keine Ahnung wohin und keine Ahnung, wie er zurückkommt.
Ja.
Jetzt leh ihr mal so ein.
Er ist ja eigentlich ein bisschen wie ein Streuner, ne? Der sehr freiheitsliebend ist.
Weiß auch nicht, ist er loyal, ist er treu, ist er zuverlässig? Er liebt Freiheit, er liebt sie über alles. Das siehst du an seiner Spontanität.
Deswegen meine ich ja, deswegen war ja meine Vermutung, wären die zusammen geblieben und er wäre Teil ihrer Welt geworden, wäre er durchgedreht.
Er würde vielleicht Affären haben, weil er sich eingeengt fühlt. Er würde nach Freiheit suchen, sie kompensieren. Er müsste einen Job suchen.
Ja.
Er hasst feste Jobs. Er tingelt da durch Glücksspiel, Pokergames und hier, der guckt immer wie. Er sagt ja noch am Tisch, das ist ja mittlerweile ein Riesen-Quote geworden. So, ich wache auf und denke mir, was bietet mir der Tag heute? 24 Stunden, das klingt wie bei so einem Motivationscoach. Aber als seine Frau würde ich sagen, Alter, du bist am Sack. Du bist am Arsch. Wir haben hier,
komm mal wieder ein bisschen runter,
wir haben
Kollege.
Pläne, wir haben Kinder, wir müssen hier was aufbauen. Ja. Hier, du wachst auf und guckst erstmal, was passiert. Bist du am Arsch, Mann? Das ist erstmal sein Gras
wegnehmen. Ja, ne, also es ist schon einerseits, es ist seine Lebensart, glaube ich, beneidenswert, weil er mit dem wenigen, was er hat, und es ist sehr wenig, versucht er wirklich das Beste draus zu machen und er versucht in den anderen Dingen im Leben Freude zu finden.
Ja.
Auch in der Gemeinschaft. Er kann zum Beispiel super gut mit anderen Leuten und wie du gesagt hast, da sind Leute viel offener und herzlicher zueinander so. Die Frage ist aber immer, wenn einer von denen aus dieser Armut rauskommt, sind alle immer noch cool mit ihm? Ist auch immer noch so die Frage. Und er wird eine andere Form von Zusammenleben, würde er entdecken, wenn er in diese reichere Gesellschaft eintreten würde, glaube ich.
Die Sache ist auch, was sie angeht, sie müsste ihn mit in die höhere Klasse nehmen. Weil wir sehen ja in dem Film, sie sieht die dritte Klasse.
Ja.
Sie sieht die Arbeiter, sie sieht die ganzen, wie die da schaufeln, knechten, wie die leben. Aber nachdem das Schiff gesunken ist, geht sie zurück in die erste Klasse. Sie bleibt reich, sie wird Künstlerin, sie bleibt wohlhabend. Sie hat gesehen auf dem Schiff,
Ja,
auf
aber soll
deren
sie jetzt, wenn
Rücken.
sie in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen ist und es keine Umstände gibt, die ihr den Reichtum nehmen, wieso sollte sie dann ihren Reichtum
Das
aufgeben?
vielleicht nicht, aber vielleicht einen anderen Blick darauf nehmen, vielleicht
Das hat sie
mehr Geld zu. Ich
wahrscheinlich.
weiß nicht, sie wirft so einen riesen Klunker ins Meer, ohne daran zu denken, wie viele Bedürftige es gäbe, die mit dem Ding sehr viel mehr anfangen können. Dann
Das
könntest du
ist
Schulen
vielleicht,
bauen oder
ja
sonst
schon, aber
irgendwie.
das ist vielleicht da ist vielleicht ihre Erziehung schuld. Wenn du nur in so einem reichen Haus aufgewachsen bist, hat für dich so ein Gegenstand einen riesigen emotionalen Wert. Aber sie hat den materiellen Wert dahinter vielleicht anders verstanden und nicht verstanden, was das für viele andere bedeuten
Ich
könnte.
glaube auch, wenn die zusammengeblieben wären, sie müsste ja ein Downgrade machen. Das, was sie so kriegt und was sie hat, das ist vorbei. Die wären da irgendwo damals 1912, das heißt 11 Quadratmeter, ein Nachttopf und eine Badewanne, die man sich eine Woche lang teilt. Das sind ganz andere Verhältnisse.
Klar.
Die wird das nicht durchstehen. Die müsste ihn also mit
Fraglich,
hochziehen
ne?
und anhand ihres Vitamin B sagen, ich kenne da einen, da gehst du arbeiten. Und er sagt, fuck you.
Ja.
Es gibt diesen Film Zeiten des Aufruhrs. Spielen auch die
Spiele noch
beiden
mal
mit,
beiden, ja.
genau. Und das zeigt quasi, was aus denen geworden wäre, wenn das Schiff nicht
Ist
gesunken wäre.
interessant, man kann das ein bisschen wie eine potenzielle Fortsetzung sehen,
Absolut,
ja.
kannst du wirklich sehen. Das spielt auch in den 20ern, 30ern. Die haben da ein Haus in der Bilderbuchgegend. Er knechtet im Büro. Und die Büros in den USA sehen ja schrecklich aus. Das sind wirklich Batteriezellen. Und sie hockt daheim mit den Kindern und redet ständig von Selbstverwirklichung. Ey, wir müssen irgendwas aus unserem Leben machen. Das geht nicht. Die dreht wirklich dran durch. Und allen, denen sie das erzählt, lachen sie aus. Der
Ja.
Einzige, der sie versteht, ist der Verrückte. Und ich will nicht erzählen, wie es zu Ende geht. Du hast ihn noch nicht
Ja,
gesehen. Aber du hast gemerkt, die docken nicht an.
nee.
Die docken nicht an.
Deswegen, also für mich war, bis ich jetzt auch mehr über die Titanic, über die echte Titanic nachgelesen habe, mir war gar nicht bewusst, in was für einem Zeitraum das spielt. Ich dachte wirklich, die sind da mehrere Wochen auf dem Schiff gewesen. Ich
Habe ich
denke, ja,
auch
da kann schon
gedacht.
eine Romanze entstehen. Die
Ja,
waren 3 Tage
drei
dort.
Tage. Das ist
Deswegen,
krass.
also, es ist, glaube ich, eine sehr romantisierte Vorstellung von, ich treffe die Liebe meines Lebens auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist echt wie so ein ganz, ganz schlechter
Boah, so,
ARD-Film.
ja,
Aber.
ohne Witz. Wollte ich auch gerade sagen. ZDF hatte ich aber im Sinn. Ohne Witz.
Ja, und es ist halt sehr überromantisiert und ja, sowas kommt gut an. Ich meine,
Sibylle und
wir
Ottmar auf dem Kreuzfahrtschiff.
Sibylle und der Ottmar, ich, der Ottmar
Sibylle, du
sagt,
Drecksau,
ich bin
ey.
die geilste Sau der
Ey,
Welt.
Mais,
Also,
dein Arsch.
malsch mich bitte wie eine von deinen schwäbischen Mädlickel. Also,
Du
du
Drecksau,
Drecksau.
Sibylle.
Ja, es ist halt eine sehr überromantische, also wie gesagt, die Story ist jetzt nicht wahnsinnig originell, die ist nicht besonders, es sind keine krassen Dialoge, klar, es gibt 2, 3 Sätze, die man so quoten kann, wo man sagt, ja, cool, cooler Spruch, auch von DiCaprio oder sowas, und auch dieser berühmte Spruch, ich bin der König der Welt, obwohl er nichts hat, fühlt er sich reich, so quasi, ne? Das ist schon schön, aber es ist, also, ich würde den Film jetzt nicht weiterempfehlen, wenn mich jemand fragen würde, kennst du irgendeinen richtig geilen Streifen, wo es Bombendialoge gibt, wo es richtig gute Gespräche hat, richtig tiefe, geile
Nee, da würde
Charaktere und
ich
so.
eher Before Midnight empfehlen.
Das
Bevor
sind drei
es.
grandiose, eine Before-Trilogie
Genau,
eigentlich,
Before
weißt du?
Midnight, Before Sunset,
Ich glaube,
Before.
Before Sunrise ist der erste.
Genau.
Das sind sehr, sehr, sehr gute
Das ist
Filme mit
Bombe.
Ethan Hawke.
Ja.
Das ist auch sehr realistisch. Das ist eine
Bombendialoge.
sehr, also wahnsinnige Dialoge und eine wirklich realistische Darstellung von Liebe und
Bester
Romantik und.
Liebesfilm, den ich je gesehen habe.
Ja.
Beste Trilogie.
Außer Call Me by Your Name.
Nein.
Doch, der ist
Nein.
besser.
Nein.
Doch ein
Ich mag
bisschen.
dieses Geknutsche nicht. Ich mag das
Die
nicht.
knutschen fast gar nicht. Bei der Before-Trilogie, da knutschen die genauso wenig.
Ganz kurz.
Bei
Die
Call Me by
machen
Your
nur
Name auch.
und fertig.
Bei Call Me by Your Name küssen die sich einmal am See und einmal, bevor es ins Bett geht. Und dann ist auch, dann sieht man auch nichts mehr. Die küssen sich zweimal.
Okay, wir schweifen ab.
Ja, also, aber, also nochmal, um zusammenfassend zu sagen. Ich kann persönlich sagen, der Film ist nicht 100% mein Ding, Titanic.
Mhm.
Ich finde ihn trotzdem sehr bildgewaltig. Ich finde, dass er auch zu Recht seine Preise gewonnen hat. Ich kann auch nachvollziehen, warum er immer noch so populär ist und auch für viele Leute heute immer noch funktioniert. Zeitlos kann man sich drüber streiten. Mir ist es für meinen Geschmack einfach zu viel Gesülze. Mir ist das too much.
Mhm.
Ich mag das, wenn das subtil ist und wenn ich als Zuschauer selber so ein bisschen, oh, das war gerade ein Flirt. Also irgendwie so, weil wir flirten im echten Leben nicht so. Wir schnulzen nicht so, wir machen das nicht. Das ist einfach, mir ist das zu viel. Und es ist wie gesagt nicht meine Art von Film, aber ich kann nicht per se sagen, dass der Film in irgendeiner Form scheiße ist. Ich finde es auch raffiniert, dass James Cameron gesagt hat, vielleicht findet die ganze Story über die Titanic an sich einen besseren Zugang zu den Menschen, wenn man da eine Liebesgeschichte draus macht. Und es hat einen Riesenzugang gefunden. Es ist einer der erfolgreichsten Filme ever.
Der Film wäre so geil auf Schwäbisch. Der wäre so geil. Du, Jan, festgestellt, du malst und du bist frei. Morgst ein bisschen Figge.
Wir können ja da einen Kutschen, ein bisschen warm, aber kriegt man an.
Das ist die Zusammenfassung.
Oder was auch noch
eine gute... Oh, das Schiff ist hey.
Schiff ist hey. Der Eisklotz hat das Schiff hey gemacht.
Der Eisklotz hat das Schiff
gefashbot. So bombt, weil voll hey gemacht. Und ich lag dann auf einer Tür, der typisch versoffen. Und ich bin halt heimgeschwommen.
Ja, Hauptsache, weil ich bin nur reich geblieben. Sonst wäre es ja voll für den Arsch.
Mal noch eine andere Theorie, warum sie beim Sex in der Kutsche an die Scheibe geschlagen hat.
Okay.
Vielleicht haben die so ein bisschen Bock auf Voyeure gehabt. Und dachten, wenn die Scheiben beschlagen sind, kann uns keiner mehr zugucken. Also hat sich schnell... Ne? Wollte ein bisschen, dass jemand...
Ja, da kamen ja auch später zwei Leute,
yes.
die da gesucht haben.
Na, guck mal, wie es richtig
und
gemacht
sind
wird. Können wir was lernen, gell?
Die sind gestorben. Da ist ja das Wasser eingebrochen. Die sind gestorben, weil die zwei gebumst haben.
Ja.
Ja.
Eine komplett verfluchte Liebesgeschichte.
Total, total verflucht.
Ja. Aber ja, es ist...
Die Reichen und die Armen, das muss getrennt bleiben. Das will uns der Film sagen. Sonst entsteht Chaos.
Es ist jetzt eine sehr harte Theorie, aber kann man so auslegen, ja. Aber wie findest du den Film jetzt mal? Abgesehen von
also
der ganzen Romantik und alles rein aus Storyteller-Sicht. Wir haben ja schon gesagt, die Story ist eigentlich nicht originell. Die ist relativ flach. Die Dialoge sind recht flach.
Ja. Also ich finde den Film extrem platt. Das ist eigentlich ein Softporno ohne Liebesszenen, also ohne, die Figuren haben gar keine Lernkurve, die entwickeln sich nicht, die bleiben, wie sie
ist
sind.
Ist aber auch schwierig innerhalb von 3 Tagen eigentlich.
Ja, aber machbar.
Ja, das ist schon.
Und die Figuren um die herum, die sind komplett flach, und zwar alle, die Mutter, der Verlobte, das ist alles so schablonenhafte Figuren, wo du sagst, ah, sie ist böse, ah, sie ist egoistisch.
Das ist sehr, sehr vereinfacht,
extrem.
Ja.
Extrem.
Eigentlich oft wie in Theaterstücken, also wie in so ganz klassischen alten Theaterstücken, auch von so Shakespeare und sowas, wurden viele Figuren symbolisch für etwas genommen und waren dadurch sehr starr in ihrem
Benehmen. Ja, auch bei dem Benehmen Mann, der war ja auch leicht geschminkt, dass du weißt, er ist ein Narzisst, er liebt sich und sein Aussehen.
Ja, der war immer sehr gestriegelt, auch wie, als hätte er sein Gesicht
so wie
eingecremt.
Die Perser früher, hat auch hier so ein bisschen Wimperntusche gehabt.
Ich glaube, er hat aber solche Augen, der Schauspieler. Ich glaube
Augen.
Schon, der hat sehr, sehr dichte schwarze Wimpern, es sieht so aus, als sei er geschminkt.
Okay, okay.
Ich glaube. Aber ich weiß, was du meinst.
Ich habe den Film, als ich den gesehen habe, war ich wirklich so nach einer halben, dreiviertel Stunde, wann sinkt eigentlich das Schiff endlich? So, wann kommt's? Ja. Deswegen bin ich hier, deswegen sehe ich den Film. Ich finde, die Story hat mich null gejuckt. Kommen die zusammen, kommen die nicht zusammen? Ich weiß ungefähr, warum sie auf ihn steht, er malt, er ist frei und so. Ich habe keinen Plan, warum er auf sie steht, außer es ist eine Errungenschaft aus der ersten Klasse.
Ja, aber sie ist schön. Also ich glaube auch, dass er sich so ein bisschen darin verliebt hat. Er konnte sie ja dabei beobachten, wie sie sich wieder neu ins Leben verliebt. Wie du sagst, sie hatte keinen Bock mehr, sie wollte sie wahrscheinlich auch umbringen. Ja. Sie hat sich neu ins Leben verliebt und diese Lebensgeister, die bei ihr wieder geweckt wurden, ich glaube, das fand er toll.
Da waren auch so ein paar Phrasen, die mich ein bisschen abgeschreckt haben. Sie kommt auf das Schiff mit ihrem fetten Hut, als wäre sie aus einem Super Mario-Universum.
Dieser Blick nach oben.
Genau, und dann dieser Ich-Monolog. Ich fühlte mich, als wäre ich auf einem Sklavenschiff. Und ich denke mir, echt?
Du?
Alter,
du jetzt?
Ich kann dir 3-4 Sklaven zeigen, die würden gern mit dir tauschen. Wirklich, wirklich. Die kommt da mit ihren Schmuck und alles. Und das war, ja. Ich hoffe, das ist eine Satire, was die gerade von sich gibt und sie übertreibt. Das ist so wie Jana aus Kassel. Kennst du die noch?
Ja, ja, ja. Ja, Jana aus, okay, Kassel. Ja, noch aus Covid-Zeiten.
Ja, ja, genau. Wo da auch da dieses Mädel, das einen Kindergeburtstag feiert und meint, sie hat sich gefühlt wie Anne Frank. Das ist, ja, good old times. Ja. Das ist so.
Ich krieg Gänsehaut vor Wut.
Ja, ja, ohne das Witz. Ist, ja. Das war sie. Das, ja. Ist sie. Und mich hat das null gejuckt. Ja. Deswegen wollte ich, ey, wann sinkt das Schiff? Wann passiert was? Wann? Ja. Und das war krass gemacht.
Das war krass.
Das, ja, war richtig, aber so die Story an sich, das war eine sehr faule Geschichte. Und man kann gute Liebesgeschichten machen mit Lernkurven und wie sagt man, Shitpoints, ja, und so. Und da war nichts davon.
Aber es ist halt, wie gesagt, also einerseits, ja, die Story ist platt, aber was soll denn schon großartig innerhalb von 3 Tagen passieren?
Naja, zum Beispiel cool wäre es, tatsächlich fände ich es doch interessant, wenn das mit 2 Männern gespielt wäre.
Weil, die sich dann auch voll, aber ja, ja,
und
aber
dann in den 10er, 20er Jahren, Alter, dann das geht ab dort, wenn die da erwischt werden, weißt, ja, du? Aber nehmen wir mal die 2, was kann passieren? Der Typ kommt mit einem Revolver, das hätte man spannender machen können, dass er ihn umbringen will, da hätte man mehr rausholen können.
Der Verlobte von Rose, genau, und Jack,
genau,
meinst du,
genau,
ja,
da hätte man viel mehr rausholen, ja, können. Oder auch diese Handschellen-Szene, ein paar Folter mit irgendwas. Mhm. Da gibt's so viel Spielraum. So viel Spielraum. Da hätte man, ja, so viel machen. Da waren ja nicht nur die drin, weißt du, in der 3. Klasse. Da sind auch Gangster und Schmuggler und was weiß ich. Da sind so viele.
Hätte so vieles aufeinanderclashen,
ja,
können.
Ja, ja, so viele Subplots hätte man einbauen können.
Aber das meine ich halt. Also ich glaube, dass James Cameron Entscheidung, das so zu machen, eine Konsequenz war aus den Verfilmungen davor, weil die einfach nicht erfolgreich waren. Es ist die kamen bei den Leuten nicht an. Also diese ganze Story von diesem sinkenden Schiff und dieser Riesentragödie, es irgendwie hat es nicht so einen riesen Anklang gefunden.
Bei Avatar bin ich auf die Liebesgeschichte reingefallen, weil der Typ saß im Rollstuhl, der hat nichts anderes machen können als Militär, ja, wo ich denke, dein Leben, du bist durch, zumindest, ja, laut der Geschichte, du bist fertig. Und jetzt kann er endlich wieder laufen und, mhm, besser als je zuvor, der ist ein Alien, die verliebt sich in ihn, denke ich, ey, hoffentlich bleibst du dort, ich wünsch's dir.
Ja.
Das war spannend für mich damals, aber bei Titanic, das war so naiv, ja, sehr naiv alles.
Ja, es war sehr vereinfacht.
Sehr.
Definitiv, definitiv. Also ich glaube, dass er, wie gesagt, wollte so eine kleine Gegenbewegung zu den Verfilmungen vorher, mhm, weil es da zu viele Subplots und zu viele Nebengeschichten gab, wollte er das auf eine große Geschichte fokussieren, aber dadurch wirkt sie halt platter, muss ich auch sagen. Ich glaube, hätte es noch 1-2 Sideplots irgendwie gegeben, wäre das vielleicht interessanter geworden. Und deswegen wirkt der Film dann auch länger, als er ist. Der ist sowieso schon 3 Stunden lang, aber der wirkt immer wie 5, habe ich,
ja,
das Gefühl.
Ja, Mann, ist so.
Weil es einfach so lang gezogen ist. Und vielleicht ist das auch wieder so ein Ding der 90er. Ich weiß es nicht.
Ja, und auch dieses Taucherding, das war unnötig. Das war, ja, einfach unnötig. Da ist nichts, wo du denkst, hoffentlich schaffen die das, hoffentlich kriegen, oder was erzählt die alte,
nee,
Frau?
Nee, ich glaube, dass das am Anfang so eine Prämisse war von, da sind Forscher, die eigentlich nur wissen möchten, was ist da passiert, warum ist es passiert, gibt es noch irgendwelche Überreste, die uns Hinweise auf was Neues geben, wie auch immer. Und da war dann dieses Interview-Team, dass die wenigen Überlebenden, die auch noch 97 gelebt haben, seit 1912 ist einfach lang Zeit vergangen, die noch mit den letzten Überlebenden sprechen wollten, ähnlich wie jetzt auch Holocaust-Überlebende. Es gibt einfach keine mehr. Und man macht dann kleine Geschichten so sehr sichtbar. Ich glaube, dass er einfach nur am Anfang einen Aufhänger brauchte, der aber einfach nicht so raffiniert eingesetzt war. Das ist schon recht.
Ja.
Der war nicht so.
Die Geschichte war sehr berechenbar.
Ja.
Leider.
Ja. Ja, so ist es. Tja.
Sag tschüss.
Aber worüber reden wir denn nächstes
Mal? Überraschung.
Überraschung?
Überraschung.
Wir überlegen es uns noch. Ja. Wir haben sehr
Vielleicht
viele Themen.
Vielleicht reden wir über die Überraschung per se und was es philosophisch mit dir macht. Nein.
Ist aber keine schlechte Idee.
Echt?
Ja.
Oh, fuck.
Was ist eine Überraschung? Was für Doch, lass das machen. Lass uns das mal untersuchen.
Oh, fuck.
Spock. Jetzt hast du dir was eingebrockt.
Okay. Jetzt aber. Wir sind in, ja, Überlänge.
Wir sind nicht in Überlänge. Nein, nein, das ist alles. Wir sind nicht in Überlänge, ist alles okay.
Sag auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Hier, hier,
hier,
hier.
Da, da. Du auch?
Hab ich schon.
No.
Ich hab's so gemacht.
Ist aber Aber das sieht doch nicht jede Kamera. So unprofessionell. Das einmal mit Profis arbeiten. Rosenhaft.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.